Bist du bereit, etwas für dein Wohlbefinden zu tun? Dann bist du in Bad Sassendorf richtig. Wir kommen gemeinsam in Bewegung. Mach dich auf und komm in Schwung. Im Kopf und im Körper. Schritt für Schritt. Besser leben.
Ja, ein herzliches Willkommen, sage ich in die Runde. Herzlich willkommen heißt, wir sind wieder im Besserleben Bad Sassendorf Podcast und heute gibt es eine ganz, ganz besondere Folge. Denn diese Podcast-Folge hier wird heute mal nicht im Studio aufgezeichnet, sondern wir sind heute mitten in Bad Sassendorf in der Kulturscheune hier auf Hof Haule und werden den Podcast Besserleben live produzieren und sind ja auch mit ein bisschen Publikum da. Könnt ihr mal einmal kurz applaudieren, damit die Leute nicht... Ja. Und sagen die Leute hinterher, der erzählt irgendwas, das stimmt gar nicht. Doch, das ist so. Wir sind heute Besserleben live hier und wir haben zwei Gäste dabei. Ich bin der Dirk aus dem Besserleben live Team und wir haben zum einen hier den Dr. Matthias Klotz. Er ist Chefarzt und Zentrumsleitung des Christlichen Klinikums Soest West, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und kennt sich ein bisschen mit Gelenken aus, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein und mit uns eben über genau dieses Thema zu sprechen. Wir wollen heute das Thema ausführlich diskutieren hier, auch mit Fragen aus dem Publikum, das wird es später geben. Und Eugen Fuß ist da vom Physiowerk in Soest. Lieber Eugen.
Hallo.
Du bist schon Podcast erfahren, du hast deinen eigenen Podcast, den Physiowerk Podcast, hast eine Physiopraxis in Soest, direkt in der, ist das Jakobistraße noch?
Jakobistraße,
genau. Sensationell eingerichtet, kann ich für die Leute hier sagen, die im Publikum sind sensationell Menschen da, alle lieb und nett. Wenn man da hochkommt, freut man sich. Und wenn man dann noch das Fitnessstudio sieht, darf ich das Fitnessstudio nennen? Du nennst das, glaube ich, anders, ne?
Ja, Trainingsfläche.
Trainingsfläche, ja. Das muss alles seinen Namen haben. Ich sage Fitnessstudio, du sagst Trainingsfläche. Und dementsprechend passt das eigentlich alles schon so. So, wir wollen ja heute darüber sprechen, was ja Ihr Fachgebiet ist, mit dem Sie sehr, sehr viel zu tun haben, Herr Dr. Klotz, und wo Eugen als Physiotherapeut oder auch, Sie arbeiten wahrscheinlich mit vielen Physiotherapeuten zusammen, da dementsprechend ins Spiel kommt. Wir wollen über Gelenkersatz sprechen, über Diagnostik, also wie es überhaupt dazu kommt, dass man merkt, ich habe Probleme mit Gelenken, was hinterher bei der Operation oder bei der Therapie an sich, wenn es keine Operation nötig ist, vonnöten ist, wie es auch nach einer Operation zum Beispiel aussieht. Wir wollen einfach mal den Rundumschlag heute hier an diesem Abend machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das so weniger als Interviewform machen, dass ich hier die ganzen Fragen stelle. Erstens ist das viel zu anstrengend für mich.
Ja.
Ja. Und zweitens können wir einfach mal so ein bisschen darüber philosophieren. Also, die erste Frage, die mir natürlich so ein bisschen in den Sinn kommt, ist, ich finde mit dir entscheidende. Ich würde mal kurz ausholen. Bei mir in der Familie gibt es jemanden, der viel Sport treibt und der seit gut einem halben Jahr, wo die Beschwerden immer größer werden. Der hat sich jetzt mal so ein bisschen untersuchen lassen und hat festgestellt, boah, da ist alles krumm und schief. Da ist alles hin, ist aber vom Alter her noch, also völlig noch, also im normalen Bereich. Nicht jetzt älteres Seniorenalter, sondern noch so. Aber man kann schon absehen, dass da kann irgendwas kommen. Irgendwas, wenn man dann mal ein bisschen älter geworden ist, einfach den Sport weitermacht und nichts machen würde. Die wichtigste Frage, finde ich, woran erkennt man eigentlich, dass das ein Problem ist jetzt mit den Gelenken, dass das Knie irgendwann so weit ist, dass ich, klar, ich gehe dann zum Arzt, ja, der sagt dann, du musst aufhören mit Sport oder du musst anderen Sport machen oder was auch immer. Aber woran erkennt man eigentlich, dass das darauf hinausläuft, irgendwann doch mal, dass es ersetzt werden muss?
Das ist erstmal gar nicht so einfach, das zu erkennen, ob es wirklich ein Verschleiß ist oder einfach nur unkomplizierte, harmlose, muskuloskeletale Beschwerden, denn an sich erstmal ist Sport ja schon was Gutes. Ja. Wenn man in Bewegung bleibt, Eugen, du wirst es mir bestätigen, ne, dass, genau, wenn man in Bewegung ist, regelmäßig was tut für seinen Körper, ist das per se erstmal gut. Und natürlich gibt es einige Sportarten, die nicht so gut sind für die Gelenke. Wir reden von sogenannten Low-Impact-Sportarten, Niedrig-Energie-Sportarten oder sogenannten High-Impact-Sportarten. Sportarten, die schnelle Start- und Stoppbewegungen haben, die eher ungünstig für die Gelenke sind.
Wieder mal etwas, wo es nicht in Balance ist. Ich bin jahrelang Fußballer gewesen. Ich merke morgens meine Hüfte.
Fußball ist ein nachgewiesener Risikofaktor für einen vorzeitigen Gelenkverschleiß, insbesondere beim Kniegelenk.
Soll ich schon einen Termin machen, oder? Vom Vorlauf her. Wahrscheinlich macht es Sinn. Nein.
Genau, genauso wie auch Landwirtschaft zum Beispiel. Ne? Ah. Hat auch sehr viele Zwangshaltungen, Arbeit in Zwangshaltung. Hochenergiebelastung für die Gelenke ist auch ungünstig nachgewiesener Risikofaktor für vorzeitigen Gelenkverschleiß. Ansonsten gibt es auch Sportarten, die sich eher günstig auswirken. wie jetzt zum Beispiel Joggen oder Walken oder Bewegung oder Fahrradfahren oder Schwimmen ist gut für die Gelenke. Und es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass es eher vor einem vorzeitigen Gelenkverschleiß schützt. Dennoch macht auch da das Maß mehr oder weniger immer den entscheidenden Punkt. Also wenn man es übertreibt, zum Beispiel jeder Marathonläufer sagt, im Bereich des Trainings und Vorbereitung von Marathon fängt irgendwann jedes Gelenk einmal irgendwie an, sich zu melden. Und das ist dann auch nicht mehr so gut. Häufig sind es muskuläre Beschwerden, die in einem jüngeren Alter auftreten können.
Eugen, er hat auf mich gezeigt. Hast du gesehen? Bei jüngerem Alter hat er auf mich gezeigt.
Ich wusste es dir.
Ja, also kannst du noch mal kurz auf Eugen auch zeigen. Genau,
genau. Ich sage immer, wenn ein Gelenk dick wird, ist es nicht gut. Wenn ein Gelenk dick wird und anfängt anzuschwellen, dann sollte man schon einmal den Weg zum Arzt wählen, um vielleicht mal ein Röntgenbild zu machen oder weiterführende Diagnostik. Ansonsten sind das ganz, ganz häufig zunächst muskuläre Beschwerden. Wenn ein Gelenk anfängt, dick zu werden oder wenn man einen gewissen morgendlichen Anlaufschmerz hat oder nach längerem Sitzen man sich erst einlaufen muss, dann sind das Anzeichen, dass doch vielleicht ein Verschleiß dahinter stecken könnte, sodass man das Ganze mal abklären sollte. Ansonsten ist das so pauschal nicht so einfach zu sagen. Jedes Gelenk, was länger als 6 Wochen wehtut oder ein Gelenk, was dick wird oder wenn man eine Rötung hat, was extrem heiß wird oder sowas, dann würde ich doch wirklich den Experten aufsuchen. Das kann aber auch erstmal ein Physiotherapeut sein, der das Ganze mal einschätzt, die sich auch wirklich teilweise besser als manche Mediziner auskennen mit irgendwelchen Gelenken, um da mal um Rat zu bitten oder ansonsten eben einen Facharzt, der dann eine Röntgenuntersuchung veranlasst.
Das versteckte Kompliment hat er verstanden. Das war jetzt so dieses eine mit dem jungen Alter bei mir.
Ging runter wie Öl.
Ich glaube. Wenn du jetzt mal bei dir, du hast ja einen ganz guten Überblick, ne? Wir haben gerade gesehen, es gibt einmal Sport und es gibt aber auch je nach Branche Arbeit, wo es Problematiken gibt. Kannst du so ein bisschen einschätzen, wie viele zu dir kommen mit Problemen, wo es arbeitsbedingt ist und wie viele aus dem Sport bedingt? Ich könnte mir vorstellen, ein deutlich höherer Anteil Arbeit, oder?
Würde ich gar nicht so sagen. Nee? Es kommt drauf an, welchen Job diejenigen ausüben, weil ich vergleiche es mit Bauarbeitern zum Beispiel oder Menschen, die körperlich schwer arbeiten. Die können es häufig über Jahre muskulär gut kompensieren, weil die trainieren jobtechnisch praktisch jeden Tag. Und da kommt sozusagen das gewisse Erwachen im Rentenalter. Und der zweite Faktor ist es Überlastung oder gibt es Fehlstellungen? Und da ist ja der Faktor Bewegung und Belastung immer die Fragestellung, wie ist die Beinachse aufgestellt, wie sind die Gangphasen, gibt es Belastungsspitzen in den Gelenken, die dann arealtechnisch sozusagen überlasten, und das prüfen wir im Endeffekt, um zu verstehen, wie wir eventuell Korrekturen vornehmen müssen, konservative Korrekturen, auch im muskulären Aufbau, um dann da entgegenzuwirken. Und man kann auch unterlasten sozusagen, so dass der Körper Strukturen abbaut. Das sind so, ja, ich sag mal, Leute, die viel im Büro sitzen und so weiter und danach als Ausgleich auch keinen Sport machen.
Sind es denn die Problemfälle, die dies ignorieren über Jahre? Auch die Verschlimmerung? Oder sagt man hinterher so, naja, der Körper meldet sich schon, wenn der Schmerz groß genug ist, dann kommt er schon. Aber dann kann es ja meistens auch schon vielleicht so sein, dass alternative Therapien nicht mehr so richtig funktionieren, ne?
Also ich sage immer, wenn Patienten zu mir kommen mit einem verschlissenen Gelenk auf dem Röntgenbild und selber haben sie eher noch wenig Beschwerden, dass man sich nicht irgendwie prophylaktisch operieren lassen sollte oder ähnliches. Man sollte natürlich auf seinen Körper hören und auch rechtzeitig die Diagnostik anstreben. Aber man sollte auch in Röntgenbildern nicht zu viel überinterpretieren. Das Wichtigste ist, dass man in Bewegung bleibt, dass man ständig was für sich tut, dass man auf sein Körpergewicht achtet, dass auch der Stoffwechsel in der Balance ist und dass man auch wirklich auf seinen Körper dann im Detail hört und auch nicht überbelastet und die richtigen Arten macht. Wenn natürlich mal eine muskuläre Blockade vorhanden ist, kann der Physiotherapeut schnell helfen, unterstützen, beraten, Muskelungleichgewichte erkennen, die Schwachstellen gezielt ausgleichen durch Muskelkräftigung oder Dehnungsübungen oder Haltungsverbesserung. Und bis der Arzt, wie ich, dann wirklich ins Spiel kommt, ist es meistens dann eher schon fortgeschritten.
Ich möchte gerne mein letztes Stammtischgespräch hier mit einbringen. Das ist wahrscheinlich Quatsch, aber es hat halt jemand gesagt und er hat es wirklich so gemeint und es passt ganz zum Thema. Der hat mir mal gesagt, eigentlich habe ich schon riesengroße Beschwerden, aber ich möchte mir jetzt noch kein künstliches Gelenk holen. Weil nicht, dass ich das zweimal im Leben machen muss.
Ja.
Das war so wahrscheinlich schon mal gehört, oder?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch das, was wir natürlich vielen Patienten raten. versuchen sie es relativ lange hinauszuzögern. Von Operation zu Operation, gerade bei den künstlichen Gelenken, bleibt immer weniger Knochensubstanz übrig. Es geht immer mehr Muskulatur im Zweifel verloren. Es bildet sich immer mehr Narbengewebe und die Funktion wird immer schlechter. Deshalb sollte man, falls möglich, so spät wie möglich erstmal in diesen Prozess einsteigen, weil die Operation ist ein unumkehrbarer Schritt und lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Und wir haben auch teilweise viele Patienten, die das unterschätzen, die Operation, und einfach noch gar nichts Konservatives gemacht haben, zu uns kommen und sagen, ja, ich habe jetzt so ein bisschen Schmerzen, auch beim Kilometer 10 beim Joggen tut mein Knie, wie könnte man da nicht einen Teilgelenkersatz oder ein neues Knie reinmachen?
Ja, ja, okay.
Und das ist natürlich nicht so, sondern man sollte wirklich versuchen, alles nicht operative auszureizen. Dennoch ist es so, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und man einen sehr hohen Leidensdruck hat, sage ich auch, man sollte nicht zu lange warten. Mhm. Wir gehen beim Kniegelenk von einer Haltbarkeit von ungefähr 20 bis 25 Jahren aus, beim künstlichen Hüftgelenk von einer Haltbarkeit von 25 bis 30 Jahren. Es gibt sehr gute Registerdaten aus Deutschland, wo leider nicht jedes Krankenhaus teilnimmt, aber in Australien, in Großbritannien und in Schweden nimmt jeder Einwohner mehr oder weniger, ob er will oder nicht, an einem Register teilen, und man kann ganz gut abschätzen, wie lange ein Implantat im Körper drin gewesen ist. Und es ist so, dass beim künstlichen Hüftgelenk nach 20, 25 Jahren noch über 90% der Implantate vorhanden sind und funktionieren. Und beim künstlichen Kniegelenk dieser Wert auch nahezu erreicht wird, sodass wir sagen können, wenn ein 75-Jähriger zu mir kommt und sagt, ich habe große Probleme und ich habe schon viel versucht, dann würde ich sagen, warten Sie nicht mehr zu lange, denn Sie werden nicht jünger und Sie werden nicht gesünder. Ich würde diesen Schritt gehen.
Ja.
Kommt allerdings ein 40-Jähriger zu mir, dann würde ich auch sagen, lassen Sie uns vielleicht nochmal ein anderes Therapiekonzept oder vielleicht eine Einlagentherapie oder nochmal Akupunktur oder vielleicht auch nochmal Hyaluronsäure-Therapie oder ähnliches probieren, um die Beschwerden zu lindern und die Operation hinauszuzögern. Und da kann man meistens in jüngeren Jahren auch mit Muskelaufbau, mit dem richtigen physiotherapeutischen Konzept, dem richtigen Begleiter ganz, ganz viel bewirken, denn zunächst ist erstmal sehr viel Angst im Spiel. Die Leute denken, wenn ich zu lange warte, mache ich es noch viel schlimmer und noch viel größer kaputt. Und der Chirurg hat später ein viel, viel größeres Problem, was er nicht wieder retten kann. Dem ist aber meistens nicht so. Ja, also da geht es erstmal um Deeskalation, um Aufklärung, um sehr viel Informationsvermittlung und dann auch Anleitung, wie man mehr oder weniger mit der Erkrankung umgehen kann.
Jetzt, wenn wir jetzt mal von diesem, was es begünstigt, die Problematik weggehen. Wir Menschen sollen ja im Idealfall irgendwie in Balance leben und in Balance der rechte Arm sollte, wenn es geht, genauso viel wiegen wie der linke. Oder es ist ja nie so, ich weiß. Aber wenn Eugen, wenn du dich so im Publikum umschaust, du darfst auch mich gerne mit einschließen. Wer von uns hier ist im Einklang, in Balance, wenn er auf deinen Messgeräten steht, wo es um die Belastung wo mehr Belastung ist, rechts oder links? Oder gibt's keinen hier, der richtig ausgeglichen ist? Ich weiß, du müsst erst gucken, aber ich frage.
Ja, im Sitzen ist
es
schwierig
für einen
zu
Freund.
Sagen.
Ich frage für einen Freund.
Ja, also symmetrisch sind wir ja alle nicht. Und Balance ist, finde ich, ein ganz großer Begriff. Es geht erstmal darum zu verstehen, individuell bei jedem Einzelnen, was ist für ihn normal? Ne? Und bestimmte, sage ich mal, Kompensationsmechanismen, sollte man, wenn der Körper gut damit umgehen kann, sehe ich es so, dass man sie gar nicht wegnehmen muss, wenn da kein Risiko da ist. Und klar, wenn Beinlängendifferenzen da sind, wenn wir Wagentests machen, wenn wir auf dem Podoskop, das heißt gucken, wie die Belastungsspitzen an den Füßen sind und so weiter, da kann man natürlich an bestimmten Werten erkennen und sagen, ja, ab der Phase ist wirklich Therapie nötig. Weil häufig fragen uns die Patienten, naja, wenn ihr Physiotherapeuten uns testet, ihr findet ja immer was. Tun wir natürlich, nur die Fragestellung ist immer die, ist es wirklich behandlungswürdig? Und wenn ja, inwiefern? Muss ich dem Patienten Eigenübungen nur mitgeben oder müssen wir wirklich ein Therapiekonzept in der Praxis aufbauen? Beides ist nötig und möglich, aber in der richtigen Phase das Richtige zu tun, ist immer so der Clou.
Ist denn auch in Bezug auf die Gelenke so diese goldene Regel, die ja immer alle sagen, hauptsächlich in Bewegung bleiben, ja, egal wie alt ich bin, hauptsächlich bleibt in Bewegung. Ich habe jetzt letztens irgendwann mal gehört, dass auch dieser Krafttrainingsaspekt ultra wichtig ist.
Auf jeden Fall, also sich zu schonen bei Arthrose ist eher kontraproduktiv und fördert den schnelleren Prozess zum Chirurgen zu kommen, will ich mal sagen. Nein, also man sollte schon in Bewegung bleiben, man sollte seine Muskulatur erhalten, gerade die Beweglichkeit sollte erhalten bleiben. Und dadurch kann man langfristig auch die Schmerzen reduzieren und die Mobilität erhalten. Ja. Ist natürlich erstmal paradox, wenn ich Schmerzen habe im Gelenk, will ich es nicht bewegen. Ich möchte mich gerne schonen, aber da sollte man gegen anarbeiten. Ja, das ist genauso wie nach einer Operation, wenn das Gelenk implantiert wurde und ich wieder Bewegung erlernen muss, mehr oder weniger, haben wir auch sehr viele Physiotherapeuten im Krankenhaus vor Ort und dann postoperativ ja hier in Bad Sassendorf sowieso tolle Reha-Kliniken und dann im Anschluss wieder Physiotherapeuten hier in der Region, die daran dann arbeiten, das wieder zu bekommen.
Wenn du so mal schaust, wen du so als erstes siehst und die Leute, die dann zu dir kommen und wo du deine Messung machst etc., kannst du da schon oftmals sehen, wo später mal es Probleme geben wird, in welchem Bereich hauptsächlich? Weil du schon die Belastungsspitzen in den unterschiedlichen Bereichen siehst, wo du sagst, boah, derjenige läuft jetzt viel, der hat jetzt eine Belastung auf einer Seite, das wird 100% Knie. Der Dirk kommt, der hat 30 Jahre Fußball gespielt und trägt beim Golf immer seine schwere 20-Kilo-Tasche, manchmal 36 Loch, der kommt auf jeden Fall mit der Hüfte.
Also mit 100% hüte ich mich, diese Aussage
zu treffen. Ja, ich will das nicht. Du weißt ja, ich bin Journalist, ich brauche immer Superlative.
Aber wo wir dem Patienten wirklich sagen, dass da, wenn er, sage ich mal, seinen Lebensstil so weiterlebt, das Risiko wirklich immer weiter erhöht. Ein Fußballspieler, wo beide Kreuzbänder sozusagen gerissen sind und er im Knie total instabil ist und trotzdem weiterspielt und nicht optimalerweise noch in der Winterpause in der Halle spielt, wo der Hallenboden wirklich abrupte Scherbewegung in das Gelenk gibt, da ist das Risiko natürlich maximal erhöht, dass er auch ja vielleicht im frühen Alter, Rentenalter oder sogar früher noch ein künstliches Kniegelenk brauchen könnte.
Die Fußballer sind die Beklopptesten. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das sind die Beklopptesten. Die können nicht anders. Das ist wirklich so. Ich habe auch noch mit deutlich über 40 da in der Halle rumgezaubert und hätte es auch besser sein lassen. Ja, aber ich finde, so sind wir Menschen auch. Was ich übrigens, das passt vielleicht gerade ganz gut, was ich ja im Moment in der Gesellschaft ganz doof finde, ist dieser erhobene Zeigefinger. Ne, man hat ja im Moment das Gefühl, alle Leute sagen einem hier, du musst das und das und du musst das und das machen und mach das so bitte so und so, sonst ist das falsch, ist das richtig. Das könnte ich mir vorstellen, ist in diesem Zusammenhang bei unserem Thema auch gar nicht so leicht, wenn da einer sitzt oder bei euch beiden sitzt und man sagt ihm, eigentlich, also wie bringt man dem jetzt bei, eigentlich müsstest du dein Leben ein bisschen umstellen, das und das machen, weil das ja meistens irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger verbunden ist. Also man muss ja irgendwie im Idealfall nicht nur in den Kopf von demjenigen, sondern ins Herz auch irgendwie rein.
Also ich sage immer, jeder entscheidet selbst, mit welcher Qualität er älter werden möchte. Und viele auch unserer Patienten sagen dann, naja, im Rentenalter, wenn ich nicht mehr arbeite und ganz viel Zeit habe, möchte ich reisen, möchte ich das unternehmen, möchte ich dies machen. Und da kann man, finde ich, auch anknüpfen und sagen, ja, Reisen ist eine super tolle Geschichte, aber wenn sie nicht richtig laufen können, wird ihnen das ja jetzt nicht perfekt Spaß machen.
Also immer die Wünsche, die derjenige vielleicht hat in der Zukunft, dass die auch wirklich realisierbar sind. Ne?
Genau. Also, ja. Es gibt viele Studien, die sich damit beschäftigen, was sich Patientinnen und Patienten von ihrem künstlichen Gelenkersatz erhoffen und erwarten. Und es gibt da schon so einen Wandel in der Gesellschaft, auch von den Ansprüchen. Früher waren ältere Menschen so, dass sie, wenn die kaputte Gelenke hatten, sich in die Ecke gesetzt haben und nichts mehr gemacht haben. Heute ist es so, dass der Patient weiterhin gerne Aktivität ausüben möchte und auch dass das einfordert, mehr oder weniger. Und deshalb denke ich, sind auch die Anzahl an Operationen an Hüfte und Knie wachsend, weil einfach die Menschen wieder mehr Aktivität haben möchten und das mit den künstlichen Gelenken ja auch durchaus tun können.
Ja. Ja,
wenn man sich überlegt, Lindsay Vonn, die Skifahrerin mit ihrem künstlichen Schlittenprothese, die dann noch Profisport macht mit 40, oder Andrew Murray, der Profitennisspieler, der mit 35 noch Profitennis spielt mit einer neuen Hüfte. Das ist wirklich schon ganz, ganz toll. Und somit können wir auch älteren Menschen ab 60, 65, 70, wenn die ihre neue Hüfte von uns haben möchten oder eine neue Kniegelenksprothese haben, wieder ermöglichen, auch Ski zu fahren oder vielleicht auch mal so ein bisschen doppelt zu spielen oder Tennis zu spielen. Mhm. Der Vater meines Nachbarns hat 3 Monate nach der Schlittenprothese Eishockey gespielt, ein halbes Jahr danach ein Triathlon gemacht. Das ist natürlich schon extrem, wo ich ihm auch gesagt habe, vernünftig ist das nicht, aber es ist Lebensqualität. Wir beraten als Ärzte, müssen die Vor- und Nachteile alle aufzeigen und der Patient entscheidet sich dann am Ende individuell. Für uns ist es nur wichtig, dass wir die richtige Aufklärung machen, die Vor- und Nachteile aufzeigen und auch natürlich den Patienten dabei begleiten und auch beraten, wie lange dann ein Implantat hält, wenn ich mich wie und wie verhalte.
Ich frage ja immer gerne Fragen aus dem eigenen Leben und ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, aber ich habe tatsächlich einen Kunden in der Schweiz, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite und der hat mir schon angedeutet, er fällt jetzt mal eine Weile aus und jetzt hatte ich ihn letztens am Telefon und der hat mir gesagt, er hat beide Kniegelenke gleichzeitig gemacht.
Ja, das kann man durchaus machen.
Echt? Das hätte ich gedacht, das ist
hart. Nein, das kann man durchaus machen, das habe ich auch durchaus schon gemacht. Das Risiko ist halt wieder leicht erhöht, ne? Das ist auch das, wieder erfordert eine ausführliche Beratung des Patienten. Dadurch, dass die OP dann natürlich länger dauert als bei einer Seite, liegt der Patient länger in Narkose. Die Mobilität danach ist nicht ganz so schnell, wie als wenn man nur eine Seite
operiert. Wobei, der hat jetzt nach einer Woche, hat er glaube ich gesagt, konnte er schon wieder mit Krücken irgendwie da rumlaufen?
Auf jeden Fall. Wir stehen 2 Stunden nach der Operation mit dem Patienten auf und der Patient kann alleine auf Toilette gehen, auch wenn er beide Knie neu kriegt oder beide
Hüften
kriegt. Okay. Aber dennoch ist es etwas verzögert oder im Vergleich, wenn man nur eine Seite operiert, noch etwas eingeschränkt. Aber dennoch, also ich habe
auch. Hat es nicht sogar vielleicht Vorteile danach, weil man sich vielleicht gleichzeitig gleich belastet?
Natürlich und ja, also man hat nur einmal Narkose. Man hat nur einmal Narkose. Dennoch ist man etwas eingeschränkt, erhöhtes Blutverlustrisiko, etwas erhöhtes Thromboserisiko, Dinge, leicht erhöhtes Infektionsrisiko, dennoch nur eine Narkose. Gerade Selbstständige fallen nur einmal aus. Da gibt es viele Pros und Kontras, die man gegeneinander abwägen muss. Aber das ist durchaus möglich.
Eugen, dein Part ist ja so Diagnose und auch Rehabilitation. Wir sind ja gerade so ein bisschen in dem OP-Bereich. Wenn ich dir zu wenig Fragen stelle, musst du mir einfach eine Ohrfeige geben. So,
das ist gut.
Meine Oma hat mir immer einen Schlag auf den Nacken gegeben. Ich glaube, die OP-Phase ist so best ein bisschen bei Dr. Klotz aufgehoben, aber wir kommen gleich dann wieder zur Rehabilitation. Aber weil aus der Phase bist du ja raus, denke ich. Ja, wobei, zeitlich ist es ja gar keine lange Phase. Zeitlich ist es ja nur jetzt.
Ja, man kann ja auch die Phase verkürzen. Das heißt, wenn wir präventiv die Patienten bei uns in der Praxis sehen und entsprechend schon einen Therapieaufbau machen in der Stabilität, in der Mobilität, Kraftübungen machen. Das heißt, dass man wirklich die Phase so aufbaut, dass er nach der Operation wieder so schnell wie möglich mobil wird und auch wir die Gefahr des muskulären Abbaus auch dadurch minimieren können. Das heißt, die Vorbereitung. Wir können ja auch schon zeigen, wie er mit Unterarm-G-Stützen läuft, auch mit 2 Prothesen. Und da wird auch dem Patienten eine gewisse Hemmung, eine gewisse Angst schon genommen. Wenn er dann im Krankenhaus ist und weiß schon, wie er mit Stützen umgehen kann, hat schon verstanden, wie er damit Treppe laufen kann. Klar muss man das dann im Krankenhaus üben, aber er hat es ja schon mal ausprobiert. Er hatte schon mal die Stützen in der Hand. Die sind schon in seiner Höhe eingestellt. Wir haben entsprechend die Muskulatur, die Stabilität und die Kraft aufgebaut, damit er so schnell wie möglich auch mobil wird.
Herr Dr. Klotz, jetzt kommt ein harter Part in diesem Podcast. Jetzt müssen Sie für Laien erklären, weil ich hätte gedacht, das bringt gar nichts, weil wenn Sie ein neues Knie machen, da werden die Muskeln eh alle kaputt gemacht. Jetzt müssen Sie für Laien erklären, welches Material eingesetzt wird. Also jetzt natürlich nicht im Detail, weil das würden wir alle nicht verstehen, aber zumindest mal, also die Muskeln, es gibt ganz viele Muskeln ums Knie herum. Bleiben die alle heile? Wie wird das überhaupt gemacht? Was wird da eingesetzt? Welche Materialien werden verwendet? Über Haltbarkeit und Co. haben wir schon gesprochen.
Genau, also beim Operieren geht der Trend immer mehr zur Minimalinvasivität. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man nur einen kleinen Hautschnitt hat, sondern dass man einfach immer weniger Strukturen, die das Kniegelenk stabilisieren oder die Hüfte stabilisieren, von der Muskulatur oder den Bändern mehr oder weniger verletzt und diese schont. Bei der Hüfte kann man das so machen, dass man keinen Muskel mehr großartig abschneidet und verletzt. Beim Kniegelenk, da das Knie ja natürlich von einer großen Kapsel umgeben ist und auch Muskeln, die Kniescheibensehne und die Oberschenkelstrecksehne stabilisieren, muss man die einkerben. Aber auch da geht es dazu, dass man das so wenig wie möglich verletzt. Wenn man jetzt eine Kniegelenksprothese einsetzt, müssen in dem Bereich, wo das Implantat hinkommt, sei es bei einem halben Implantat von einer sogenannten Schlittenprothese, muss auf der Seite der Meniskus weichen und natürlich die Kapselstrukturen auch an entsprechender Stelle. Wenn man eine Totalendoprothese macht, müssen beide Menisken entfernt werden und auch das vordere Kreuzband geopfert werden. Das hintere Kreuzband lässt man in der Regel heile. Das hängt auch so ein bisschen vom Implantat ab. Die medizinischen Metalle, die verwendet werden, sind ganz, ganz unterschiedlich. Bei der Hüfte wird sehr viel Titan verwendet, was dann auch gut einwächst. Beim Kniegelenk sind häufig noch etwas härtere Metalle notwendig, sehr viel Kobaltchrom, etwas Molybden, auch teilweise Nickel, was dann auch zu fraglichen, umstrittenen Reaktionen bei Patienten mit Nickelallergie führen könnte. Das ist ein bisschen umstritten. Man geht auch immer mehr über, die 3D gedruckt aus Titan zu machen. Man hat dann etwas Polyethylen, was das Gleitlager der Menisken dann darstellt, sodass die Knieprothese gut gleiten kann. und in vielen Fällen wird die Prothese einzementiert. Das ist Polymethylmethacrylat. Das ist ganz ähnlicher Stoff wie Plexiglas, der nur mit Chlorophyll und Antibiotikum und etwas Röntgenkontrastmittel beigesetzt wurde, dass man ihn dann auch später gut sieht und der nach einer Viertelstunde fest ist und dann gut einhärtet, gut aushärtet und das Implantat fest ist. Es gibt aber auch da einwachsende Prothesen, da wandelt sich momentan sehr, sehr viel. Bei der Hüfte macht man meistens zementfreie Implantate, die einwachsen, nur wenn Patienten etwas älter sind, in der Regel ab 75, 80, verwenden wir dann ein zementiertes Implantat, weil dann doch das Knochenbruchrisiko relativ groß ist.
Als Laie würde ich jetzt sagen, dann dürfte ja die Rehabilitation bei der Hüfte kürzer sein als beim Knie.
Die Rehabilitation bei der Hüfte geht meist etwas schneller. Das Knie gilt ja auch landläufig mehr oder weniger als komplizierter. Mhm. Die Zufriedenheitsraten sind nicht ganz so groß wie bei der Hüfte und Erholung ist deutlich schneller bei der Hüfte als beim Kniegelenk.
Ja. Aber das sind so die beiden Gelenke, die am häufigsten sind,
oder? Die am häufigsten sind, genau.
Was haben wir noch? Aber das ist meistens Unfall dann, oder wie? Wenn man andere
Schultergelenk gibt es auch einen Verschleiß, ist aber nicht ganz so häufig wie Hüfte und Knie. Mhm. Sprunggelenk.
Ja, aber bei Schulter war bestimmt Trauma vorher, oder?
Genau, also Sprunggelenk und Schulter sind eher häufig traumatische Sachen vorher oder eben halt rheumatische Erkrankungen, dass die Gelenke halt aufgrund von Autoimmunprozessen zerstört werden. Diese Dinge, genau. Mhm. Natürlich gibt es auch Ellenbogengelenk, Großding-Grundgelenk, aber da gibt es nicht so guten künstlichen Gelenkersatz. Guten künstlichen Gelenkersatz gibt es eigentlich für Hüfte und Knie. Die Schultern sind auch immer besser. Künstliche Sprunggelenke waren viele Jahre lang nicht so gut von den Haltbarkeiten, entwickelt sich auch mit den neuen Generationen immer besser. Aber ansonsten, dann wird es auch schon zunehmend immer schlechter. Künstliche Handgelenke, Daumensattelgelenke und so weiter und so fort. Da sind die Haltbarkeiten nicht so lange.
Genau, ich stelle mal eben die Frage. Wir machen am Ende gerne noch Fragen, aber wir können das ruhig mit reinnehmen. Gerade war die Frage aus dem Publikum, finde ich ganz schön und passt ja auch gerade. Künstliche Intelligenz, hilft das bei der Operation?
Auf jeden Fall, das machen
wir. Oder Diagnostik?
Ja, also in der Diagnostik sowieso. Ne? Unsere Radiologen können schon sehr, sehr gut künstliche Intelligenz einsetzen. Wir als Orthopäden und Unfallchirurgen verwenden das auch. Wir haben zwei Operationsroboter, die uns bei den Operationen helfen, die wir bei jeder künstlichen Knie- und Hüftgelenksoperation einsetzen. Wir machen vorab eine Computertomographie, wo ein 3D-Modell erstellt wird von dem individuellen Gelenk des Patienten und eine KI analysiert dann dieses Gelenk und plant die Prothese schon mal vor, wie sie am besten sitzen könnte. Das wird aktuell noch von einem Techniker überprüft in den USA, der dann das nochmal gegencheckt und sagt, jawohl, ist das wirklich am besten? Und in der Operation führen wir dann nochmal eine Analyse unter Bewegung des Beins durch. Zum Beispiel beim Kniegelenk schauen wir uns dann, wie viel O-Bein ist da, wie viel X-Bein ist da, wie viel Streckdefizit ist da, wie gut kann der Patient beugen, wie ist die Bandspannung auf der Innenseite und auf der Außenseite. Und da nimmt mehr oder weniger die Assistenz der KI auch immer mehr Einfluss ein in den kommenden Generationen von Robotern, die dann da entwickelt werden im weiteren Verlauf, sodass uns das immer weiter erleichtert wird. So ein Gelenk ist natürlich total komplex. Ne? Es spielen viele Bandstrukturen, viele Muskeln damit ein, während sich das Schienbein gegenüber dem Oberschenkelknochen bewegt. Während der Streckung und Beugung kommt noch eine kleine Rotation dazu. Die Spannungsverhältnisse zwischen Innenband und Außenband sind total unterschiedlich. Es gibt individuelle Unterschiede, auch gerade bei der Beinachse. Und das ist für den Chirurgen alleine ohne Technik ganz, ganz schwer, das alles total exakt zu erfassen. Und dann, wenn man sich genau überlegt hat, wie will ich das implantieren, das dann noch freie Hand genau umzusetzen, ist auch total schwierig, weshalb wir dann die Robotik verwenden, sodass wir wirklich millimetergenaue Arbeit haben, um das Ganze dann umzusetzen.
Jetzt ist so eine Operation ja etwas, was schon im Leben nicht so häufig vorkommt. Und mein Vater kennt sich in super vielen Dingen richtig gut aus. Aber wenn der eine künstliche Hüfte bräuchte, bei Ihnen sitzen würden und Sie würden dem erklären, wie das funktioniert, würde der kein Wort verstehen.
Ja.
Und würde sagen, ich vertraue ihn da, machen wir. Meine Frage, woran sehe ich denn, ob ich bei dem Richtigen gelandet bin? Also, weil Sie können jetzt nicht bei jedem Patienten dreiviertelstündigen Podcast aufzeichnen,
genau, wo
Sie alles erklären. Also, das ist ja auch so eine Vertrauensbasis und
selbstverständlich.
Sieht man es irgendwo, oder?
Selbstverständlich. Es gibt einige objektive Kriterien, sodass man sich dass man davon ausgehen kann, dass sich dieses Krankenhaus intensiv damit beschäftigt. Es gibt Zertifizierungen, die freiwillig sind. Man kann sich als Endoprothetikzentrum zertifizieren. Da gibt es normale Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Es kommt jedes Jahr ein Team von Auditoren zu einem ins Krankenhaus. Man muss die ganzen Prozesse darlegen. Man muss auch die Komplikationen darlegen, die Ergebnisse darlegen und sich intensiv damit beschäftigen, um dieses Label zu erhalten. Also das heißt, wenn man sich in einem zertifizierten Zentrum operieren lässt, weiß man schon, die haben nachgewiesene gute Ergebnisse okay. und gute Prozesse. Das bedeutet jetzt nicht, dass jedes Krankenhaus, was nicht zertifiziert ist, nicht gute Arbeit macht, aber das bedeutet schon, dass das ein gewisses Qualitätskriterium ist, das zu tun. Dann gibt es den AOK-Atlas, wo man im Internet schauen kann, wie sind die Fälle dort bewertet. Jeder AOK-Patient wird erfasst. Es wird dann auch mehr oder weniger von der AOK analysiert anhand gewisser Kriterien. Wie waren die Ergebnisse? Gab es Komplikationen und so weiter und so fort? Da kann man auch schauen. Und es gibt eben das Endoprothesenregister Deutschland, was zunehmend auch immer wichtiger wird bei den Kostenträgern, wo dann auch individuell jedes Krankenhaus und jeder Arzt irgendwann auch im Einzelnen analysiert werden wird.
Also schon auf dem Silbertablett wird Ihre Arbeit und Sie als Person präsentiert.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Also ist ja auch ganz gut.
Nein, das ist ganz gut, weil irgendwann wird das Thema Qualität immer bedeutender werden, was ja auch wichtig ist. Und wir haben da sehr, sehr gute Tools in der Endoprothetik entwickelt, um das auch deutschlandweit zunehmend abzubilden.
Mhm. Eugen, wann nach der OP kommen die Ersten dann zu dir? Also wie ist so der Abstand in der Regel? Kann man das sagen? Kommen die nach 2 Wochen? Kommen die eher?
Wann ist eher nach der Reha-Phase.
Ah, okay. Also erstmal kommt die Reha.
Bleiben ja im Krankenhaus so bis maximal 5 Tage. Dann im Schnitt sind es ja 3 Wochen Reha, wenn es keine Verlängerung gibt.
Ist das immer direkt im Anschluss?
Optimalerweise ja sollte es so sein. Ne?
Ja, es hängt ja davon ab, ob gerade verfügbar ist, denke ich, oder?
Ja. Natürlich.
Also es kann ja auch mal eine Pause sein.
Es kann eine Pause dazwischen sein. Es kommt immer darauf an, ob... Ja, nicht jeder Patient kriegt auch von seiner Krankenkasse die Wunschklinik. Mhm. Natürlich bemüht sich der Sozialdienst da sehr in den Krankenhäusern, da wunschgemäß zu handeln.
Entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, aber ich würde es gerne wissen, wie es ist. Also kann ich auch vorher schon für meine Reha alles klar machen, damit es dann schneller geht?
Genau.
Wie ist es am besten?
Also der Ablauf ist in der Regel so, wenn ein Patient zu uns ins Krankenhaus kommt mit der Frage, ob er ein künstliches Gelenk benötigt oder haben kann. Und wir dann gemeinsam mit dem Patienten entscheiden, jawohl, das wäre der richtige Weg, planen wir den Operationstermin und planen dann auch schon den ganzen Weg vorher und nachher. Also es wird dann schon im Idealfall die ganze Vorbereitung eingeleitet, dass wir sagen, gehen Sie nochmal zum Eugen und lassen sich intensiv auf die Operation vorbereiten durch Dehnung, Muskelaufbau, Anleitungen, wie man mit Unterarm-Gehstützen geht. Dann machen wir die ganze Computertomographie-Vorplanung, dann kommt der Patient zu uns und ist möglichst kurz im Krankenhaus, um dann direkt wieder zum Weiterbehandler zu gehen. Und das ist hier in Bad Sassendorf gut möglich. Da haben wir viele tolle Reha-Kliniken, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten und viele Reha-Kliniken auch sich ständig bemühen, uns schnellstmöglich die Patienten nach deren Wünschen abzunehmen.
Jetzt falle ich dir nicht mehr ins Wort, Eugen. Versprochen.
Alles gut.
Die Frage war ja dann, wann sie dann zu dir kommen, also nach der Reha dann?
Nach der Reha-Phase.
Und wie lange dauert dann so diese Phase, wie man die begleitet? Ist das mal unterschiedlich?
Es kommt ja auch immer darauf an, ja, welcher Patient steht vor uns. Ne? Mhm. Alter spielt eine Rolle, Begleiterkrankungen spielen eine Rolle. Welches Gelenk wurde gemacht, in welcher Form und was bis dato in der Reha erreicht wurde und welche Defizite der Patient jetzt noch hat. Mhm. Und das stellen wir dann bei uns fest und entwickeln dann ein Therapiekonzept, um dann halt gegen diese Defizite zu arbeiten, um dann wirklich einen optimalen Patienten zu entlassen.
Ich habe ja immer noch keine Frage gestellt, die ihr beiden nicht beantworten könnt, deswegen versuche ich es erneut. Wir haben jetzt es gibt ja ganz oft Menschen, die im hohen Alter noch ordentlich laufen. Ja, also die richtig ihre Kilometer ziehen. So, und jetzt nehmen wir mal an, die haben dann ihre Probleme da im Knie und es geht nicht, wir müssen an das Knie ran. Und die sagen aber, ich möchte danach aber wieder anfangen und möchte möglichst wieder auf meinem Leistungsniveau, ob das dann klappt oder nicht, weiß man nicht, aber so ungefähr dahin. So, wenn wir jetzt von dem OP-Tag bis zur Leistungsfähigkeit vor der OP sprechen. Grob, das ohne Gewehr.
Es ist ganz unterschiedlich.
Oder geht es gar nicht?
Doch, also prinzipiell.
Ah ja, wir haben eben schon gesagt, es geht, Entschuldigung.
Also das geht auf jeden Fall. Also bei den Totalendoprothesen gibt es viele Studien, die zeigen, dass der Patient in der Regel nicht fitter wird, aber die Aktivitäten, die er vorher gemacht hat, wieder gut ausüben kann. Also wenn jemand vorher kein Ski gefahren ist, dann werde ich keinen Profi-Skifahrer aus ihm machen. Außer bei den Schlittenprothesen, das heißt bei den Teilgelenken, gibt es Studien, die zeigen, dass Patienten teilweise wirklich fitter nach der Operation werden, als sie vorher waren, was wirklich richtig gut ist. Wir sprechen immer davon, dass ungefähr das Endergebnis nach einer Operation nach einem Jahr ist, dann verbessert sich meistens nicht mehr viel. Mhm. Bis zum dritten Jahr gibt es noch so kleine Verbesserungen in der Funktion, aber der Großteil ist wirklich nach einem Jahr
Okay.
Erledigt. So nach 3 Monaten in der Regel funktioniert das ganz gut. Da bekomme ich die meisten Postkarten aus dem Urlaub, wo jemand schon wieder wandern war oder Skifahren war oder sonst irgendwas. Ja. Also wenn man wirklich fit ist, dann nach 3 Monaten geht meistens schon relativ viel wieder.
Ach, die kriegt man doch bestimmt gerne, oder?
Ja, das ist schön.
Ja, das ist so eine Bestätigung für die eigene Arbeit.
Ja, das freut sich, da freut man sich total.
Das kriegst du auch, weil das weiß ich, habe dich schon bei dir gesehen. Also das heißt, die 3 Monate, da bist du dann intensiv dabei oder brechen viele auch schon vorher ab? Wir sind ja wieder Menschen. Menschen fangen am Anfang an, wenn es dann schon besser wird und besser wird, dann sagen sie sich, ach, ich mache das Rest jetzt alleine, oder sind schon viele akribisch und sagen, nee, bei so einer Nummer, da möchte ich mich an diesem Plan halten, dass ich das vernünftig mache dann über den Zeitraum.
Also das mit dem Abbrechen ist eher eine Ausnahme.
Okay.
Wir klären vorher auf und wichtig ist immer, dass der Patient versteht, was noch zu tun ist. Und wenn man ihm das auch ausführlich erklärt, die und die Gangphasen sind noch nicht optimal, die und die Muskulatur muss noch aufgebaut werden, damit der Patient wirklich auch das machen kann in seiner Lebensqualität, was er sich vorher gewünscht hat oder was er getan hat. Und da ist meistens auch das Verständnis da und auch die Motivation da, wirklich den Weg zu gehen. Ja. Ausnahmen gibt es natürlich hin und wieder auch, klar, aber die sind recht selten.
Was ist die ungewöhnlichste Geschichte, die einer von euch beiden je in dem Zusammenhang erlebt hat? Vielleicht haben sie mal ein Knie aufgemacht, da fehlte eine Kniescheibe, aber man dachte, so wäre da oder irgendwas, wo sie gesagt haben, boah, das war ein besonderer Fall. Gibt's was? Fällt euch was ein? Gibt's doch immer. Ich lese hier immer im Spiegel, gibt's immer hier so seltene Krankheiten und dann war das hinterher das und das und das und das. Habt ihr irgendwas erlebt oder einer hat besonders schnell wieder irgendwas gemacht?
Nein, also ich erinnere mich an eine Patientin, was mich wirklich sehr bewegt hat. Das war eine Patientin, die auf der Gegenseite Oberschenkel amputiert war aufgrund einer ganz plötzlichen Tumorerkrankung, die sie dann überstanden hat. Und dann hat das gesunde Bein eine relativ starke Arthrose gekriegt und sie war sowas von ängstlich natürlich, dass sie ihr gutes Bein jetzt durch die Operation nicht mehr richtig gut belasten kann. Und das war, glaube ich, eine meiner Patienten, die am schnellsten wieder fit war und sich so toll erholt hat und wirklich wieder richtig, richtig flott unterwegs war. Und das fand ich ganz, ganz toll. Aber das sind natürlich so solche Patienten, die man nicht so schnell vergisst, weil das dann irgendwie was Besonderes ist und man empfindet dann mit. Natürlich ist jeder Patient irgendwo in seinem Schicksal hart getroffen, aber dennoch gibt es so manche, die vergisst man einfach nicht.
Ich glaube, gerade wenn solche Menschen sowas auch erlebt haben, ich kenne auch so ein, zwei, die sind besonders körperbewusst.
Ja.
Die sind so, die wissen, was sie verloren haben.
Ja.
Und dann achten sie auf alles andere, was noch da ist.
No.
Glaube ich, ne? Ja. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, bei dir in Soest, wenn man da ja in der Trainingsfläche,
genau,
ich habe es richtig gesagt, Trainingsfläche ist, da habe ich auch so verschiedenste Gerätschaften gesehen, die ja auch besonders waren. Also was sind da so die Dinge, die jetzt in unserem thematischen Zusammenhang passen, wo du sagst, das sind so die am meisten dann benutzt werden, sind das so die normalen Geräte oder gibt es auch was Besonderes?
Also ich finde eher, das Gesamtkonzept ist wichtig. In unserer Melon-Zirkel, da trainieren wir wirklich die Kraft im Zirkeltraining für verschiedene Ebenen, um wirklich die Körperebenen physiologisch sozusagen aneinander anzupassen, um wirklich dann krafttechnisch wirklich aus dem Vollen zu schöpfen, weil wir trainieren bei Aussicht auf einen künstlichen Gelenkersatz auch nicht nur die Beine, weil er muss ja auch mit den Stützen laufen können. Mhm. Das heißt, er muss ja auch im Oberkörper stabil sein. Er muss entsprechend sich auch halten können, damit er auch wirklich sicher in den Gangphasen läuft. Dann die Stabilität ist wichtig. Das heißt, dass man da wirklich die Muskelfasern trainiert, die wirklich für die Stabilität zuständig sind. Und da ist nicht nur die Kraft wichtig, sondern er muss ja auch in der Stabilität vernünftig in der Beinachse laufen können. Dann nützt nicht einzeln nur ein kräftiger Muskel, der sozusagen mit der anderen Muskulatur nicht spricht. Und da kommt die Koordination ins Spiel. Und dieses ganze Paket, das heißt, die Muskulatur muss kräftig sein, die Muskulatur muss mit anderen Muskeln sprechen können und trotzdem muss es in den Strukturen stabil sein, damit der ganze Bewegungsablauf auch optimal funktioniert. Mhm. Und dieses ganze Paket macht meiner Meinung nach ja das perfekte Training aus. Mhm. Und da schauen wir natürlich auch, wo hat in welcher Ebene dieser Patient gerade Defizite? Wo müssen wir den Schwerpunkt drauflegen? Weil vielleicht hat er einen bestimmten Struktur muskulär, eine bestimmte Muskelkraft in den Tests, aber dieser Muskel kommuniziert mit den anderen Muskeln nicht optimal. Oder der Gegenspieler ist viel zu schwach dafür. Und dadurch kommt ein vernünftiger Bewegungsablauf nicht zustande. Und da versuchen wir den Patienten so optimal wie möglich zu fördern. Was wir auch gerade, muss ich sagen, bei diesem Wetter merken ist, leider kommen viele Patienten dann nicht mit dem richtigen Schuhwerk.
Und ja, okay.
Das gehört, finde ich, auch in der Beratung, auch in unsere Aufgabe dazu, dem Patienten wirklich nahezulegen, ein optimales Schuhwerk zu tragen und nicht mit Stützen und Flipflops, habe ich heute gerade erst erlebt, zu kommen, weil erstens ist das Sturzrisiko viel zu groß, mhm, weil ihm auch wirklich im Schuhwerk der Halt fehlt und auch in den Beinachsen ist keine optimale Belastung da. Das mhm heißt, bestimmte Strukturen werden auch überlastet dadurch. Mhm. Und das ist etwas, was häufig mit dazugehört und gerade bei so warmem Wetter müssen ja wir da etwas mehr drüber sprechen.
Zum Ende dieses Podcasts würde ich gerne noch eine Frage stellen, was das Thema Forschung angeht. Ich habe mich ja immer gefragt, jetzt seht ihr beiden nicht aus, als wenn ihr im Alltag Langeweile hättet. Das heißt, ich könnte mir das sehr schwierig vorstellen, immer auf dem neuesten Stand zu sein bei den ganzen Forschungen. Deutschland ist ein Forschungsland, es wird überall geforscht, wir haben Unikliniken etc. etc. Meine Frage geht aber eher so in die Richtung, kann es nicht sein, dass gerade dabei wir eben das Thema KI auch mal angesprochen haben, dass das Thema KI uns dann ordentlichen Schritt nach vorne bringen kann in dieser Branche, weil es ja eben die Möglichkeit hat, einem das so zu servieren, wie man es jetzt gerade braucht. Ja, vielleicht sagen Sie sich, ich möchte nochmal zum Einschlafen kurz die neuesten Erkenntnisse zum Thema, weil wir tagsüber nicht genug drüber gesprochen haben.
Ja.
Als Podcast hören. Ja. Also es könnte eigentlich ein großer Vorteil sein, dass man dann noch mehr auf dem Laufenden ist, oder?
Auf jeden Fall, das wird sicherlich auch kommen, ne? Dass gerade im Bereich der Medizin oder auch in der Bildung oder wenn wir dann auch Forschung machen, dass da die KI einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, uns da besser und einfacher und schneller und effizienter weiterzubilden, mhm, auf jeden Fall. Wir haben natürlich, haben wir gebündelte und kompakte Informationsveranstaltungen für Fachexperten, sei es Physiotherapeuten oder Mediziner, wo wir in kurzer Zeit alle Neuigkeiten vermittelt kriegen, aber selber bildet man sich natürlich auch fort und kann auch solche Medien dann nutzen. Aktuell ist die Sorge noch groß, dass da viel halluziniert wird und dass die Studien noch nicht so tatsächlich durchgeführt wurden, aber ich bin mir sicher, dass das in den kommenden Jahren immer, immer besser wird.
Das heißt, Sie fahren auch regelmäßig irgendwie so, halten Vortrag oder fahren natürlich zu einer Fortbildung?
Klar.
Wie oft ist das so?
Das ist mindestens einmal im Jahr vorgeschrieben, auch wieder von diesem zertifizierten Endoprothetikzentrum. Okay. Aber sicherlich kommt das alle 2 bis 3 Monate vor, dass man sich irgendwo trifft, im Inland oder im Ausland, sich mit Experten trifft, auf Kongressen, Konferenzen, Arbeitskreisen, um sich auszutauschen auf jeden Fall.
Dein Thema ist ja noch ein bisschen, also alleine von der Sache her nochmal, weil du dich fast mit jedem Muskel und jedem Knochen beschäftigst bei dir, noch größer. Wie machst du das mit dem, dass du mal auf den neuesten Stand kommst?
Guckst also
du
her, guckst du mal da? Im Endeffekt sage ich immer, wir auch Physiotherapeuten sind ja nie fertig mit dem Lernen. Das heißt, es gibt auch neueste Erkenntnisse und da lege ich sowohl meinen Mitarbeitern als mir selber auch nahe, sozusagen, da eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben und wirklich, ich meine, nicht jede Fortbildung ist ein Mehrwert, aber man versucht dann wirklich die Fortbildung, die uns nach vorne bringen, rauszufischen und auch regelmäßig daran teilzunehmen, um wirklich dem Patienten ja auch bestmöglich nach dem neuesten Kenntnisstand da den Therapieaufbau zu ermöglichen.
Das Thema Halluzination ist natürlich mit einer Problematik, wenn die Leute sich irgendwie schon schlau machen, ne? Wenn sie dann doch mal ChatGPT fragen und sagen, komm dann zu ihnen und erzählen da irgendwas, was da vielleicht gar nicht so richtig ist und sie sind der festen Überzeugung, dass das so ist und gehen von was ganz Falschem aus, das ist ja die große Problematik, ne? Wenn alle Informationen so schön fachgerecht zugänglich sind, dann könnte es auch problematisch werden.
Genau, aber momentan geht das eigentlich ganz gut. Viele Patienten sind vorher schon gut vorinformiert, gerade auch mit künstlicher Intelligenz, was das angeht. Mhm. Was aber auch viel vereinfacht dann tatsächlich im Informationsgespräch, wenn man wirklich viele Dinge nochmal am Modell erklärt, wenn man dem Patienten ein originales Knie in die Hand gibt oder eine Hüfte, so ein Implantat in die Hand gibt, dann haben die sich schon viel belesen müssen. Ah, ist das zementfrei, ist das zementiert? Machen Sie es minimalinvasiv? Welche Medikamente geben Sie? Also es ist wirklich schon sehr, sehr gut vorinformierte Patienten, die zu uns kommen. Aber ich finde, das ist schon eine Hilfe. Und wenn man dann doch irgendwas aufklärt, was vielleicht noch nicht so ist aktuell, dann verstehen die meisten das aber auch relativ schnell.
Also, natürlich kann man dieses Thema jetzt nicht ausführlich im Detail besprechen, weil sonst würden wir hier noch 3 Stunden sitzen und noch weiterreden. Aber ich fand, wir haben das mal sehr gut beleuchtet, mal im Detail zu den einzelnen Aspekten. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute hier zu uns gekommen seid, live im Besser Leben Podcast. Dankeschön fürs Kommen.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt es, abonniert diesen Podcast Besser Leben, weil wir haben schon einige Folgen gemacht, unter anderem auch, weil es eine Veranstaltung gab, wo ich ein Gespräch mit Sven Hannawald führen durfte zum Thema Burnout. Es gibt aber auch natürlich die Veranstaltungsreihe, da könnt ihr gerne mal im Internet schauen, da gibt es immer donnerstagsabends sehr, sehr spannende Themen. Und natürlich möchte ich noch darauf hinweisen, auf deinen Podcast, lieber Eugen, vom Physiowerk, ein Podcast, wo es auch super spannende Themen gibt im Allgemeinen, die die Physiologie betreffen, wo der Eugen sich auch immer mal wieder Gäste einlädt. Und dementsprechend auch da gerne mal beigehen, einfach bei Spotify, bei Apple oder so Physiowerk eingeben, dann kommt man da schon hin und dann kann man diesen Podcast hören. Dankeschön fürs Zuhören, auch hier im Publikum, dankeschön, dass ihr da wart. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Diese Folge ist zu Ende, aber das ist erst der Anfang. Mach dich auf und komm in Schwung. Schritt für Schritt. Besser leben.